Ihr Lieben, diese Tage sind schwere Tage für viele Menschen auf dieser Welt. Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg auf die Ukraine. Das ist jetzt schon ein Jahr her und in besonderer Weise denken wir in diesen Tagen an diesen furchtbaren Krieg. Furchtbar ist er und es gab viele Veranstaltungen, wo dieses Krieges in besonderer Weise gedacht wurde und vor allem der Menschen, die darunter leiden. Auch wir hatten in der Erlöserkirche am Freitag um 17 Uhr eine Gedenkandacht. Ich weiß nicht, ob jemand vielleicht von euch sogar dabei war. Genau. Ja, das sind schwere Tage, vor allem natürlich für die Menschen, die vom Krieg unmittelbar betroffen sind. Die sterben, Frauen, die vergewaltigt werden, Kinder, die verschleppt werden, Menschen, die fliehen müssen. Was für ein Elend der Krieg für die Menschen, die in der Ukraine betroffen sind und auch die russischen Soldaten, die sterben müssen. Auch das sind Menschen, Söhne von Müttern und Vätern, die umkommen. Es sind aber auch schwere Tage für viele Menschen hier in Deutschland. Ich kenne viele, die sich Sorgen machen, was ist, wenn der Krieg uns doch erreicht? Wenn die NATO doch hineingezogen wird in diese kriegerische Auseinandersetzung. Menschen haben Angst und Menschen haben auch Sorgen, dass die wirtschaftliche Not, Energiepreise und vieles andere sie so sehr trifft, dass sie nicht wissen, wie sie das alles bezahlen sollen. Also es sind schwierige Tage für viele Menschen, geopolitisch und auch persönlich. Und da hinein kommt jetzt eine ganz besondere Kirchenjahreszeit, die am vergangenen Mittwoch begonnen hat und wo wir heute den ersten Sonntag begehen, nämlich die Passionszeit. Die Passionszeit ist keine schöne Zeit im Kirchenjahr. Das sind die 7 Wochen vor Ostern. Thema in der Passionszeit ist das Leiden und das Sterben von Jesus. Man muss sagen, dass die Passionszeit in unserer Gesellschaft keine große Rolle mehr spielt. Ja? Bei der Adventszeit ist das anders, da gibt es überall Adventskränze und die Adventszeit als Vorweihnachtszeit, die wird begangen. Aber insgesamt spielt Passionszeit und dieser Gedanke des Leidens und des Sterbens Jesu in der Gesellschaft keine große Rolle mehr. In Kirchen ist das anders, es gibt natürlich Passionsandachten, die Gottesdienste wie auch heute sind auf die Passionszeit zugeschnitten, aber insgesamt ist das mit der Passion eher zurückhaltend geworden in einer Gesellschaft, in der das Christentum keine große Rolle mehr spielt. Spannend ist die Frage, und wenn wir in einem kleineren Rahmen wären, würde ich euch jetzt fragen, wie ist es bei euch persönlich? Spielt die Passionszeit für euch persönlich eine Rolle oder sind das einfach Wochen wie alle anderen auch, eben kurz vor Ostern? Viele katholische Christen oder auch Christen im östlichen kirchlichen Raum, also wie in der orthodoxen Kirche, die kennen die Tradition des Fastens, also des bewussten Verzichtens für eine bestimmte Zeit. Wir als evangelische Christen haben von der Reformation her das ein bisschen verdrängt. Die Reformatoren waren da skeptisch, das wäre alles nur gute Werke und so, die waren da skeptisch. Aber Fasten ist eine kostbare Möglichkeit, nicht für eine Diät, sondern um sich auszurichten, um mal bewusst zu sagen, ich verzichte auf dieses und jenes, um zu spüren und zu merken, wie kostbar es auch ist, wenn man es wieder genießen kann. Ich bin in Kontakt mit einer modernen Muslima, die mir mal erklärt hat, wie kostbar der Ramadan für sie ist. Diese Fastenzeit, dieses Verzichten müssens, diese Ausrichtung auf Allah und es dann wieder genießen dürfens. Dass der Ramadan keine Qual ist, sondern eine Chance. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Fasten als Christen wieder neu zu entdecken, sich auszurichten auf Gott, bewusst zu verzichten, um dann auch wieder genießen zu können. Und wie gesagt, wenn wir eine kleine Runde wären, würde ich fragen, wer macht das von euch? Oder wie gestaltet ihr Passion für euch? Spielen diese Wochen eine Rolle? Eine Frage in der Passionszeit ist ja auch die Frage, muss ich was an meinem Leben ändern? Muss ich Buße tun, so sagte man früher? Muss ich umkehren? Muss ich etwas in meinem Leben ändern? Das sind auch Fragen, die uns begleiten durch die Passionszeit. Und vielleicht sagst du, ich bin kein Fastentyp, aber ich mache mir doch durchaus Gedanken über diese Frage, wie läuft mein Leben eigentlich? Und brauche ich eine Neuausrichtung? Brauche ich neue Prioritäten? Eine neue Richtung? Ich finde es schade, dass Passion nicht mehr so präsent ist und dass die Themen der Passion nicht mehr so bedacht werden. Ich habe mir vorgenommen, ich selbst muss mich ja an die eigene Nase fassen, ja, dass wir in unseren Gottesdiensten schon natürlich die Passion im Groben bedenken, so klar, und mit Karfreitag, aber dass wir wirklich diese Gottesdienste und das Gemeindeleben auch mal bewusst dahingehend gestalten, das war mir auch nie so sehr wichtig. Und ich habe mir vorgenommen, das soll anders werden, das soll anders sein. Die Themen der Passion sind nicht schön, aber sie sind zentral. Denn was ist denn das Zeichen des Christentums, das Zeichen von Christen? Es ist nicht der Fisch, es ist nicht der Regenbogen, sondern das Kreuz. Das Kreuz ist die Mitte unseres Glaubens. Der Tod von Jesus Christus ist die Mitte unseres Glaubens. Und damit sollte auch die Passion zentral sein. Und nicht nur als vorösterliche Zeit. Ja? Schon in der Passionszeit ständig über Ostern zu reden, das ist nicht gut. Sondern die Passionszeit als eigene Chance zu entdecken. Passend dazu haben wir hier vorne ein Antependium, so nennt sich das, ein Kanzelbehang. Antependium, das gibt es in Kirchen auch als Altarbehang und ich bin ganz beglückt über dieses Antependium. Ihr seht es vielleicht hier, ja, oder hier vorne, hergestellt von Ulrike Stanosek. Sie hat das angefertigt und falls sie uns jetzt in ihrem Urlaub hört, Ulrike, grüßen wir dich ganz, ganz herzlich. Ich möchte über dieses Antependium, unter anderem über dieses Antependium, über diesen Kanzelbehang sprechen, was er mit Passion zu tun hat. Und ich finde ganz viel und ganz kostbar. Das Antependium, für die, die es nicht so gut sehen können, ist eher in dunkleren Farben gehalten. Klar, es gibt auch ein bisschen Rot und Violett. Insgesamt ist der Hintergrund grau und insgesamt ist das gesamte Kunstwerk eher dunkel. Und das hat etwas mit der Passionszeit zu tun. Die Leidensgeschichten von Jesus sind bestimmt von Dunkelheit, von Leid. Das eine sind die Leiden, die Jesus durchmachen musste, die Folterung, die Kreuzigung, was für eine brutale Hinrichtungsart. Aber Jesus hat auch seelisch gelitten. Jesus wurde verraten von einem Freund. Er wurde verleugnet von einem Freund. Die anderen Freunde haben ihn weitgehend im Stich gelassen. Und on top, also nicht nur die körperliche Not, die seelische Not, die emotionale Not, letztlich auch das Gefühl, Gott hat mich verlassen. Jesus hängt am Kreuz und schreit, mein Gott, warum bist du weg? Warum hast du mich verlassen? Er fühlt sich von Gott verlassen, von dem, mit dem er immer verbunden war. Also die Passionszeit ist eine Zeit eher der Dunkelheit, eher des Leidens und das zeigt sich auch in diesem Grundton. Und nicht nur die Farbe, sondern auch die Pflanze. Ich bin nun kein Pflanzenmensch mit einem grünen Daumen. Das ist ein Dornstrauch und das ist eine verdorrte Pflanze vermutlich oder zumindest ein Dornstrauch, wo nicht so viel wächst. Dornen sind nicht so meins. Das kann man vielleicht anders sehen, wenn man eine große Affinität zu Pflanzen hat und kann sagen, wow, auch die haben etwas Schönes. Aber Dornen spielen in der Passionszeit schon eine Rolle eben des Todes, des Schmerzes, des Leides. Jesus trug eine Dornenkrone. Und an diesem Dornenstrauch ist fast nichts Lebendiges zu sehen. Er scheint nicht mehr lebendig zu sein. Also sowohl die Pflanze selbst als auch der Hintergrund, dunkel, düster, ist eben Passion. Und es gibt jetzt im Alten Testament einen Text, der dieses Thema so ein bisschen aufgreift. Da geht es nicht um einen Dornenstrauch, sondern um einen abgeschlagenen Baum. Wir haben eben diesen fast depressiven Text von Jutta Nordsieg gehört, eben aus Jesaja 6. Ja, das war schon ein schwieriger Text. Nun, da heißt es in Vers 13, mein Volk gleicht einem gefällten Baum, von dem nur noch der Stumpf übrig geblieben ist. Mein Volk gleicht nur noch einem gefällten Baum, da ist fast nichts mehr da, nur noch ein Stumpf. Worum geht es da in diesem Kapitel? Es geht um Folgendes, dass Israel war ja eigentlich ein sehr lebendiges Volk. Die hatten eine großartige Geschichte. Die hatten eine Geschichte mit Gott. Das alles beginnt mit Abraham. Gott beruft den Abraham. Es wird ein großes Volk und selbst die Gefangenschaft oder die Sklaverei in Ägypten, Da führt Gott sie heraus durch Mose. Er schließt einen Bund mit ihnen am Sinai. Sie ziehen in das gelobte Land. Das Volk entwickelt sich zu einer Nation. Großartige Könige wie David und Salomo regieren das Volk. Es steht in Blüte. Also eine Erfolgsgeschichte, eine nationale Erfolgsgeschichte. Und dann erzählen uns die Samuel-Bücher und die Könige-Bücher, dass es abwärts geht mit diesem Volk. Moralisch, politisch, religiös. Die Menschen, da zieht immer mehr Götzendienst ein, zwar der Gott Israels, aber auch andere Götter. Es gibt verschiedene andere Probleme, wie soziale Ungerechtigkeit, Ausbeutung von Armen. Auf jeden Fall ist ein Verfall, sukzessive ein Verfall zu erkennen. Und Gott beruft immer wieder Propheten, den Elia, den Hosea, den Amos und so weiter, die immer wieder zur Umkehr aufrufen und sagen, verändert euch, schafft die Ausbeutung ab, schafft das Sklaventum ab, die soziale Ungerechtigkeit, kehrt wieder um zu Gott. Aber nein, es geht immer weiter zurück, der Verfall schreitet voran. Und dann kommt irgendwann die große Katastrophe. Die Babylonier, ein großes Volk, ein großes Reich aus dem heutigen Irak, kommt und überrollt Juda. Und die Folge ist, dass die Menschen, die wirklichen Entscheidungsträger, werden gefangen genommen, ins Exil geführt. Jerusalem, die heilige Stadt, wird zerstört und vor allem der Tempel wird zerstört. Und wisst ihr, das war nicht nur einfach, dass jetzt das Gebäude weg war, bauen wir wieder Neues, sondern der Tempel war das Symbol, Gott ist da. Gott ist in unserer Mitte. Gott hat uns gesagt, wir sollen den bauen, hier lebe ich. Und jetzt ist der Tempel weg und das bedeutete für die Juden, Gott ist weg. Gott ist nicht mehr an unserer Seite. Gott interessiert sich nicht mehr für uns. Gott hat uns aufgegeben. Und genau das ist das Grundgefühl. Israel fühlt sich wie ein abgehauener Stumpf. Wund, blutend, verstümmelt, ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Die sitzen da im Babylon, im Irak. Sie haben überhaupt keine Perspektive, dass sich das noch überhaupt irgendwie ändern könnte. Das ist die Situation von Jesaja 6. Und wir haben in dieser Lesung diesen depressiven Grundton gespürt. Aber am Ende, Jesaja, der Prophet, bleibt nicht bei diesem depressiven Grundton stehen, sondern am Ende, im letzten Satz, gibt es nochmal Hoffnung. Da heißt es nämlich, aus diesem Stumpf wird etwas Neues wachsen. Da kommt etwas Neues. Es bleibt nicht bei diesem abgehauenen Baum, bei diesem Stumpf oder in unserem Bild. Es bleibt nicht bei diesem verdorrten Rosenstrauch, sondern es wird etwas Neues wachsen. Und das ist bei den Juden dann auch geschehen. Wer die Geschichte Israels kennt, der weiß, nach einigen Jahrzehnten in der Gefangenschaft, im Exil, ermöglicht Gott eine Rückkehr nach Juda, ermöglicht Gott den Neuaufbau des Tempels, ermöglicht Gott, dass die Stadt Jerusalem wieder neu aufgebaut wird. Gott macht das wahr. Etwas Neues entsteht aus diesem abgehauenen Stumpf. Da ist nochmal was Neues gekommen und das macht Mut. Und noch weiter geschaut, ist letztlich Jesus der aus diesem abgehauenen Stumpf hervorgegangen ist. Ja? In einem anderen Text von Jesaja heißt es so sinngemäß, sprießt aus der Wurzel sprießt etwas und ein Mann, ein König wird regieren und wird herrschen. Also Israel erholt sich, es gibt ein Reset, einen Neustart und letztlich kommt der Messias, der Erlöser aus diesem abgehauenen Stumpf, wo eigentlich keine Hoffnung mehr war. Und ich finde, das ist ungeheuer hoffnungsvoll für uns, ihr Lieben. Das nenne ich das Wunder der Passion. Und dieses Wunder der Passion wird auf unserem Antipendium deutlich. Lieber Egon, mal das zweite Bild. Genau. Hier ist nämlich ein Detail, das man schnell übersieht. Es ist alles relativ ausgedörrt, alles relativ leblos, Stacheln, aber hier an einer Stelle ist eine kleine Knospe zu sehen. Da wächst etwas ganz zart, nichts Großes, noch nicht stark, aber es wird deutlich, etwas Grünes. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, dass etwas Neues aus diesem Dunkel entstehen kann. Und das ist ähnlich wie das Bild aus Jesaja 6. Aus diesem abgehauenen Stumpf lässt Gott was Neues wachsen. Hier wird deutlich, inmitten von Passion, von Dornen und Dunkelheit gibt es Hoffnung, gibt es eine Knospe, gibt es neues Wachstum. Und das ist Hoffnung, ihr Lieben. Das ist Evangelium, das ist frohmachende Botschaft. Das ist das Wunder der Passion, so habe ich es überschrieben. Wir haben es ja schon in der Moderation gehört. Was ist das Wunder der Passion? Das Wunder der Passion ist, dass Gott mitten in der Not, mitten in der Krise, mitten in der Dunkelheit Hoffnung bringt, dass er sie verwandeln kann, dass da etwas Neues entstehen kann. Und nun kann man sagen, ja klar, du meinst jetzt hier wahrscheinlich Ostern, ne? Das ist dann die Auferstehung. Nein, ich meine nicht Ostern. Ostern ist natürlich das große Happy End. Ja? Und ohne Ostern würden wir die Passionszeit nicht so begehen, wie wir sie begehen. Aber mein Wunsch ist, dass wir schon in der Passionszeit entdecken, dass Gott Gutes schafft, dass Gott Segen schafft in der Krise, in der Dunkelheit, im Leiden, im Tod, wächst schon etwas und nicht erst später. Trost in der Krise, Trost im Leid, Trost in der Dunkelheit. Das ist meine Botschaft und das glaube ich für die Passionszeit. Ja, warum eigentlich? Was soll das Gute sein an der Passionszeit? An diesen Texten. Nun, man kann vieles aus diesen Texten gewinnen, viele Einsichten über Menschen. Auch das Abendmahl zum Beispiel wird nur verständlich aus den Passionstexten. Aber eigentlich ist es der Tod von Jesus und seine Bedeutung, die in der Passion zum Thema gemacht wird. Und das muss man ganz klar sagen. Die Bedeutung des Todes von Jesus ist der Schlüssel zum ganzen christlichen Glauben. Darum haben wir auch das Kreuz und nicht irgendein anderes Symbol. Der Tod von Jesus ist im Neuen Testament die Mitte, um den christlichen Glauben zu verstehen. Was sagt das Neue Testament über diesen Tod von Jesus? Nur ganz kurz. Es ist kein Schicksalsschlag, der Jesus trifft, dass sich mal wieder die Mächtigen ausgetobt haben, sondern die Botschaft des Kreuzestodes von Jesus ist ganz einfach. Gott sucht Freundschaft mit dir. Gott möchte in einer Beziehung zu dir leben. Er möchte, dass du seine Freundin bist, sein Freund. Er möchte mit dir verbunden sein. Und das Problem ist, dass deine Schuld, dass meine Schuld, dass uns das einfach von Gott trennt und dass darum keine Beziehung möglich ist. Da ist kein Zusammenkommen. Und Gott hat sich damit nicht zufrieden gegeben, sondern Gott hat gesagt, ich möchte, dass diese Schuld dieser Menschen aus der Welt geschafft wird, dass da wieder Freundschaft möglich ist, dass da Beziehung möglich ist. Und so hat Jesus deine Schuld und meine Schuld auf seine Schultern genommen und hat sie weggetragen, weggeschafft aus der Welt. Sie steht nicht mehr zwischen uns und Gott. Und jeder, der sich das gefallen lässt, darf eine Freundin Gottes werden, ein Freund Gottes werden. Der Vorhang im Tempel zerreißt, der Weg zu Gott ist frei. Das ist die Botschaft, die Kreuzesbotschaft der Passionszeit. Und das ist die Mitte des Glaubens, dass wir eingeladen werden, lass dich mit Gott versöhnen. Nimm dieses Wunder an, dass deine Schuld dir vergeben ist. Nimm dieses Wunder an, dass eine Freundschaft mit Gott möglich ist. So, das ist die Botschaft, aber das Entscheidende hier heute ist, dass Gott ein Verwandler ist. Gott verwandelt dieses dunkle Ereignis der Passion in etwas Gutes. Gott ist derjenige, der etwas ganz Dunkles und Böses zu etwas Gutem und Hellem machen kann. Und das ist seine Kreativität. Bonhoeffer hat das mal so ähnlich gesagt. Bonhoeffer hat gesagt, ich glaube, dass Gott aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will. Ich glaube, dass Gott aus dem Bösesten und Dunkelsten Gutes entstehen lassen kann und will. Und das hat er bei der Passion getan. Die Passion ist einfach eigentlich nur eine Botschaft des Schreckens und des Leides. Und Gott verwandelt das und schenkt dadurch Leben und Erlösung. Und das finde ich großartig. Das macht Mut. Und dafür steht auch unser Kanzelbehang, unser Antipendium. Es gibt nicht nur irgendwann Ostern, sondern in dieser Notzeit das Schöne zu sehen, zu achten, darauf zu schauen. Und das möchte ich jetzt nicht nur auf die Passion von Jesus beziehen, sondern auch auf deine und meine Passion. Viele Menschen unter uns haben Passionszeiten. Klar, unsere Leidenszeiten, unsere Krisen sind nicht zu vergleichen mit denen von Jesus. Sie haben auch nicht die weltweite Bedeutung. Und doch kennen Menschen Passion. Kennen Menschen Leiden und müssen irgendwie mit diesem Leiden umgehen. Mit der Dunkelheit, mit der Krise, mit den Dornen und mit der Hoffnungslosigkeit. Und da ist die Frage, wie kann man in seiner persönlichen Passion umgehen? Persönliche Passion kann unterschiedliche Dinge beinhalten. Vielleicht bist du unglücklich verliebt. Vielleicht liebst du jemanden und diese Liebe wird nicht erwidert oder diese Liebe ist zerbrochen. Persönliche Passion kann Schulden bedeuten. Du hast Schulden. Und das ist so ein großes Tabuthema, dass Menschen unter Schulden leiden und nicht wissen, wie sie ihre Schulden bewältigen können, wie sie das abbezahlen sollen, was sie anderen schulden. Und auch in Gemeinden ist das oft ein Tabuthema. Da redet man nicht drüber, das ist peinlich, das ist unangenehm. Aber das kann persönliche Passion sein. Verlusterfahrungen. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren. Und du hast keine Perspektive mehr, nochmal eine Arbeitsstelle zu finden. Wenn Menschen Arbeit verlieren, ist das nicht nur ein Verlust von Einkommen, es ist auch ein Verlust davon, dass Menschen das Gefühl haben, ich bin nichts mehr wert. Es gibt keinen Sinn mehr in meinem Leben. Vielleicht hast du Menschen verloren, die gestorben sind in den letzten Monaten und Jahren. Seit einigen Monaten bin ich beim Trauercafé dabei, Lichtblick, und ich bekomme einen Einblick, was das mit Menschen macht, wenn sie andere Menschen verlieren, wenn Menschen sterben. Oder Zerbruch von Beziehungen. Ja? Beziehungen können zerbrechen. Beziehungen, die auf Dauer angelegt waren. Eine Ehe, eine Partnerschaft, Freundschaften. Und wir machen die Erfahrung, wir hatten es uns gut vorgenommen, aber es hat nicht funktioniert. Beziehungen, Partnerschaften zerbrechen. Das kann persönliche Passion sein. Oder Depressionen. Einsamkeit, auch Zweifel im Glauben, das können persönliche Passionen sein und natürlich auch Erkrankungen. Erkrankungen, das ist bei mir gerade meine große persönliche Passion. Ich habe es gerade gesundheitlich richtig schwer. Also, es gibt genügend Leidenszeiten im Leben von Menschen, genügend Krisen, genügend Dunkelheiten, genügend Stacheln. Und die Frage ist, kann man dennoch Gutes entdecken? Und es geht nicht darum, Leiden kleinzureden, zu sagen, ist alles nicht so schlimm, ja. Darum geht es nicht. Aber es geht um die Frage, können wir trotzdem Gutes und Schönes sehen? Und ich habe für mich das Prinzip der Achtsamkeit neu entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr Achtsamkeit kennt. Achtsamkeit bedeutet, Dinge wahrzunehmen, Dinge zu betrachten. Nicht einfach nur hinzugucken. Also wenn ihr durch den Wald geht, na, man kann ja durch den Wald gehen und kann sagen, oh, da stehe ich, da sind ein paar Bäume, da sind ein paar Blumen, okay, ich habe sie gesehen. Aber Achtsamkeit ist etwas anderes. Sich mal eine halbe Stunde vor einen Baum zu setzen und ihn zu betrachten, ihn wahrzunehmen, die Rinde anzufassen, mal an der Rinde zu riechen. Nach einer halben Stunde werdet ihr anders über diesen Baum denken. Dann kommt Staunen, auch Dankbarkeit, Freude. Ja? Nicht immer, aber oft geht mir das so, wenn ich mir Zeit nehme, Dinge zu betrachten, achtsam zu sein, wahrzunehmen. Das geht aber nicht in der Hektik des Alltags. Das muss man üben. Und ich glaube, dass das auch im Leiden möglich ist. Ich glaube, dass wenn wir im Leid sind, dass wir durch Achtsamkeit Gutes entdecken können. Dass wir nicht nur starren auf die Schmerzen und das ganze Chaos, sondern dass wir mal gucken, dass wir achtsam sind, wo werden mir Dinge geschenkt? Wo entdecke ich Ressourcen? Was hilft mir zum Beispiel? Ja, mir hilft zum Beispiel im Moment Musik machen. Lieder singen, das gibt mir Mut. Das entdecke ich. Wo sind Menschen, die mir Mut machen? Wo erlebe ich Gott in dieser Not? Ein ganz großes Vorbild für mich ist Viktor Frankl. Viktor Frankl ist der Gründer der Logotherapie, einer psychotherapeutischen Richtung. Und der hat ein Buch geschrieben, aus dem KZ heraus, trotzdem Ja zum Leben sagen. Der im KZ, in dieser extremen Dunkelheit, immer noch Sinn für sich gefunden hat und nicht verzweifelt ist und auch nicht in Bitterkeit und Hass geendet ist. Das schaffe ich so nicht, aber ich lerne Schritt für Schritt auch Gutes zu entdecken, Schönes zu sehen. Und das ist auch mein Wunsch für euch, dass ihr in euren Dunkelheiten sagt, ja, es ist nicht gut, es ist schwierig, es ist stachelig, aber es gibt auch Knospen. Da ist eine Knospe in meiner Krise. Und diese Knospe wollen wir feiern. Amen.